Nun werden wir das tun, worum Matthias zusammen mit uns, wir mit ihm, um Gottes Hilfe gebeten haben, dass wir die Tragweite verstehen, einmal verstehen, was diese Denker, diese Philosophen, was sie dachten, sich dachten, was der Mensch sei, woher alles komme, was die Bestimmung des Menschen sei, dass wir das verstehen, vor allem die Tragweite dessen. Und dass wir immer klarer erkennen, wo der Grundirrtum aller, es gibt einen Grundirrtum, der steckt in allen Denksystemen, die Menschen erstellt haben, in allen. Und darum hat Paulus eben, ich lese diesen Vers noch einmal, den wir gestern schon hörten, Kolosser 2, Vers 8, gesagt, gebt Acht, Kolosser 2, Vers 8, gebt Acht, dass niemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug. Er nennt Philosophie eitlen Betrug. Es ist eine Täuschung. Und worin die Grundtäuschung liegt, das wollen wir uns fragen. Wir erwähnten gestern den griechischen Christen Origenes, der durch den platonisches Denken oder bei dem platonisches Denken immer noch blieb und der durch seinen Einfluss, er hat vieles geschrieben, durch dessen Einfluss die Philosophie in der griechischen Kirche auch immer wirkte, die griechische Philosophie und auch in der Westkirche. Es gab ja diese schon früh sprachlich begründet, die Trennung der frühen Kirche in eine Ostkirche, griechischsprachig, Westkirche, lateinischsprachig. Und so gab es die lateinischen Kirchenväter, einer der frühen Tertullian und einer der späten, aber der dann der einflussreichste wurde für die Geschichte, auch für die Theologie der katholischen Kirche, Augustin, sehr großen Einfluss hatte. Und ich erwähnte auch das gestern vor allem mit seiner Idee. Ich sage bewusst Idee, das ist eben platonisch gedacht. Die Idee, das tausendjährige Reich, nur eine Idee, nicht eine Wirklichkeit in dieser Schöpfung. Und leider glauben das manche Bibelgläubige, weil Augustin das gelehrt hat. Ja. Also wir sollen Acht geben, dass wir von Gott her, von der Bibel her denken, dass es uns immer bewusst wird. Von Gott her, das heißt von der Bibel her, denken. Und das heißt, alles, was Gott sagt über sich, über diese Welt, über uns, dass das das Licht ist, das auch unser Denken regiert, regieren soll. Und wir haben es nötig, seit der Wiedergeburt wirkt Gott so an uns, dass unser Denken erneuert wird. Warum muss es erneuert werden? Weil unser Denken ebenso ist, von Natur, wir denken immer von uns aus, wie uns die Dinge dünken und scheinen und was wir für nützlich und gut halten. Und so, wo steht das, das mit dem erneuerten Denken, dass unser Denken erneuert werden muss? Römer 12, 1 bis 2, ja. Ganz sicher auswendig, oder?
Herr Max kann das auswendig. Leider
nicht. Ich ermahne euch nun, also ich ermahne euch also, alles so, also im Anschluss an alles, was Paulus gelehrt hat über das Evangelium von Römer 1 bis 11. Ich ermahne euch also, aufgrund der Erbarmungen Gottes, euren Leib hinzugeben, steht zwar Leiber auf Deutsch, sagen wir eigentlich ein Leib, aber wörtlich Leiber hinzugeben, also ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und werdet nicht gleichgestaltet dieser Welt, sondern werdet verwandelt in eurem Nous, in eurem Denken, damit ihr zu erkennen vermögt, was der Gute, der Heilige, der vollkommene Wille Gottes sei. Also erneuert werden im Denken. Und das geschieht durch den beständigen Umgang mit dem Herrn in seinem Wort. Da wird unser Denken gerichtet. Wir hörten diesen schönen Vers, also Strophe, muss ich sagen, aus diesem langen Lied, das güldene Alphabet, so nennt es Dechsel in seinem Bibelwerk, Psalm 119. Und dort steht, deine Gesetze, deine Gebote sind meine Ratgeber. Und Hebräisch steht wörtlich Anshe Atzati, das heißt die Männer meines Rates. Also es sind lebendige Ausbrüche, darum nennt er sie geradezu Männer, die mich beraten. Jeder Spruch ist ein Ratgeber. Und natürlich, es ist Gott selbst, der uns in seinem Wort berät, lehrt, unterweist. Ja. Und wir haben uns dann auch gestern daran erinnert, dass Luther als Augustinermönch, der er immer noch war, ziemlich lange, er stand ja auch in der Augustinerkutte 1521 vor Kaiser und Reich mit Tonsur, in vollem Mönchsornat. Aber das hat er nachher dann abgelegt. Und dann war er nicht mehr Christ gewordener Augustinermönch, sondern nur noch Christ. Und mehr kann man ja nicht sein als Christ. Das ist das Höchste, was einem Menschen werden kann. Und so hat er als Christ dann erkannt, die ganze Ethik des Aristoteles ist sehr schlecht und der Gnade Feind. Gnade heißt, alles kommt von Gott her. Wir sind in allem auf ihn angewiesen, auch für richtiges Denken. Und Aristoteles, wie alle Philosophen, denken immer von sich aus. Und somit ist das der Gnade direkt entgegengesetzt, der Gnade eben Feind. Und jetzt also, die Philosophie des Abendlandes begann mit den Griechen. Es gab schon orientalische Philosophie zu der Zeit, also die Philosophie des Hinduismus, die Veden. Aber das interessiert uns jetzt nicht, weil die uns kaum beeinflusst haben oder gar nicht, außer sehr spät. Jetzt in den letzten Jahrzehnten allerdings immer mehr. Aber die Philosophie des Abendlandes begann in Griechenland, und zwar was später Kleinasien hieß, also in den Städten der Westküste Kleinasiens, in den Städten Milet, Ephesus, dort war ein gewisser Heraklit. Und eben Milet, dort war Thales zu Hause. Und man teilt die Geschichte der griechischen Philosophie ein in zwei Epochen. Die Zeit vor Sokrates und die Zeit nach Sokrates. Und Sokrates bildet eine Wasserscheide. Wir werden das noch sehen, was das war. Die vorsokratischen Philosophen, die wollten wissen, was ist es, dass die Welt, die wir erleben und sehen mit unseren Sinnen, was wir betasten und fühlen und erfahren, was ist es, dass diese Welt im Innersten zusammenhält? Das ist jetzt nicht von mir gedichtet, sondern von jemand, der als Dichter größer ist, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wer stellte diese Frage? Faust, ja, richtig. Teil 1 von Goethes Faust, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das sollten die wissen. Und sie gingen eben aus vom Sichtbaren, vom Betastbaren, und sie suchten es im Materiellen. Also sie waren Materialisten. Das Christentum hat uns von diesem Aberglauben befreit, dass die Materie am Anfang stünde. Aber welcher Christ und Philosoph hat nachher das wieder zum Denkprinzip gemacht? Alles beginnt mit der Materie. Das müssen die aus Ostdeutschland wissen. Wer in Ostdeutschland aufgewachsen ist, dass es in der Schule lernen müssen. M und L, oder? Es gab doch M und L. Marxismus, Leninismus. Ja, richtig. Dialektischer, historischer Materialismus. Alles ist Materie, beginnt mit Materie. Und so dachten auch die alten Griechen, die ersten, von denen wir wissen, Thales sagt, aus dem Wasser ist alles geworden. Und dann gab es den Demokrit. Ein Wort kennt ihr von Demokrit. Nur wisst ihr nicht, dass es von Demokrit ist. Aber es ist griechisch, das Wort Atom. Das Wort Atom. Also wir haben Demokrit, also eben 6. Jahrhundert, 6. vorchristliches Jahrhundert. Das ist eben, dort begann eben das philosophische Denken bei den Griechen, also Demokrit. Und er sah im Atomos, sah er das grundlegende all dessen, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen in dieser Welt. Ah, Thomas heißt das. Ah bedeutet un oder nicht. Und Thomas kommt von Temno. Temno heißt schneiden. Das, was man nicht mehr durch Schneiden teilen kann. Also man muss alles Materielle so lange teilen, bis man ein grundlegendes Eins hat, ein Unteilbares. Und das ist der Ursprung, die Grundlage von allem, was wir sehen und erleben, auch was wir fühlen und wahrnehmen. Und die Bewegung und die Zusammenstellung dieser Atomoi, des Atomos, das machte den Menschen aus. Auch sein Denken. Also das Denken, eine Funktion der Materie. Krasser Aberglaube. Aber dahin kommt man, wenn man vom Menschen ausgeht. Also die Griechen, sie suchten das, was am Anfang steht. Und das Wort für Anfang, das kennt ihr wahrscheinlich, was das Griechisch heißt. Im Anfang war das Wort in Arche, Arche. Anfang, Arche heißt Anfang und auch Grund, auch Herrschaft. Also was alles regiert und bestimmt, was der Grund von allen Dingen ist. Sie suchten also die Arche, also so, Ton auf der letzten Silbe, Arche, sie suchten die Arche. Und das nannten dann die Lateiner, es gab einen zweiten Begriff für das, was alles... worauf alles ruht, das ist das Hypo, halt, so, Hypo Keimenon. Das heißt, das zugrunde Gelegte, to Hypo Keimenon, oder das zugrunde Liegende, von dem alles herkommt. Und wir kennen das Wort auf Lateinisch, nämlich Substanz. Wer hat Latein in der Schule gehabt? Sub heißt unter. Und stantia, von welchem Verb kommt das? Das hört man ja so, stare, stehen. Also substantia, das darunter Stehende, sagten die Lateiner. Und die Griechen, das darunter Liegende, die Substanz. Das meinen wir, wenn wir Substanz sagen, das Wesen einer Sache. Nicht die Erscheinung einer Sache, das Wesen einer Sache. Ja, danach fragten sie, und sie waren neben Thales und Demokrit, waren Materialisten. Dann gab es aber auch solche, die sahen nichts Materielles, und das ist eigentlich korrekt gedacht soweit. Es kann ja nicht etwas Materielles aus dieser Schöpfung, Grund der ganzen Schöpfung sein. Es sei denn eben, man glaube, die Materie sei ewig und aus der Materie sei alles entstanden, was Marx ja geglaubt hat. Und so gab es einen Anaximander, und der sah als Urgrund aller Dinge, nannte es das Unbegrenzte. Also er ahnte, es kann nicht etwas Materielles sein, es muss mindestens etwas Ideelles sein. Ja, das Unbegrenzte. Und dann gab es den Pythagoras, den kennen wir ja auch aus der Schule. Nur sagt man es in der Schule nicht, dass er nicht in erster Linie Mathematiker war, sondern er war Philosoph. Und für ihn war das Grundprinzip, und das ist gar nicht schlecht gedacht wenigstens, für ihn ist das Grundprinzip die Eins. Also alles ist aus Eins, aus Einem geworden. Aus Eins, die Eins. Also das waren jetzt kurz charakterisiert die vorsokratischen Philosophen, nein, zwei Namen muss ich noch nennen. Und da war in Ephesus ein Heraklit. Heraklit, der ist dem Namen nach nicht allen so gegenwärtig, aber ein Spruch von ihm ist den allermeisten von uns gegenwärtig. Alles fließt oder alles ist im Fluss. Panta rei. Das kommt von Heraklit. Und zwar, er ist der Philosoph des Werdens. Er sagt, es gibt kein statisches Sein, sondern alles ist in Bewegung. Und die Bewegung kommt aus der Spannung von heiß und kalt, Spannung von oben und unten. Also diese Spannungen, die erzeugen Bewegung. Kommt euch das bekannt vor? Hegelsche Dialektik, genau das. Also wir merken, all diese Dinge sind schon gedacht worden. Und wenn Menschen von sich aus denken, es kommen immer wieder die gleichen Grundmuster hervor. Etwas anders verpackt, etwas anders formuliert, etwas anders gewertet. Ja. Und dann gab es natürlich, und wenn es in Griechenland, und das gibt ja Heraklit recht, Heraklit sagt ja Spannungen. Und wenn es einen Philosophen des Werdens gibt, dann gab es auch einen Zeitgenossen, einen Philosophen des Seins, wo alles steht, nichts sich bewegt. Das war Parmenides. Und das hat ja Heraklit recht gegeben, auch im Denken, Polarität. Gut, das war das sechste vorchristliche Jahrhundert. Und dann, so im ausgehenden sechsten, dann im fünften Jahrhundert, begann in Athen, also dort, wo man nicht ionisch, sondern attisch sprach, sind zwei griechische Dialekte, wo man attisch sprach, dort begann man weiter zu fragen, Fragen an das Sein und dann vor allem an das Menschsein zu stellen. Wer und was ist der Mensch? Und wie soll der Mensch sein? Man fragte, man stellte die Frage nach der Erkennbarkeit überhaupt des Seins, des Menschen. Und von dieser Zeit schreibt, ich kann Ihnen euch sehr empfehlen, wer sich etwas informieren will über die philosophischen Strömungen, eben seit den griechischen Naturphilosophen bis in die Moderne, Hans Joachim Störig. Nnun, ihr bekommt ja das Skript und dort sind alle diese Werke aufgelistet. Und jedes Mal, wenn ich jemanden zitiere, dann steht immer in der Fußnote aus welchem Werk. Also ihr müsst das jetzt nicht unbedingt aufschreiben. Aber dass ihr es einmal gehört habt. Hans Joachim Störig, kleine Weltgeschichte der Philosophie. Nun, das ist bescheiden ausgedrückt. Es ist ein Band wohl mit 700-800 Seiten. Aber halt doch klein, weil es so viele Denkströmungen sind, die man dann vielleicht auf 20 Seiten behandeln muss. Das ist natürlich sehr kurz. Aber gerade deshalb eine sehr gute Hinführung. Und man muss ja nicht den ganzen Band lesen. Wenn du wissen willst, was hat Kant geglaubt und gelehrt, lies mal bei Störig nach, bekommst du einen guten Überblick. Und verständlich erklärt. Also Hans Joachim Störig, kleine Weltgeschichte der Philosophie. Und er schreibt zu jener Zeit, also wo man im attischsprachigen Griechenland, Athen und Umland, wo man begann weiter zu fragen, und er sagt, alle Richtungen der griechischen und abendländischen Philosophie haben hier ihre Wurzeln und ihre Vorgänger. Also eben die Naturphilosophen, das trat lange dann in den Hintergrund. Also man hat kaum noch mehr geglaubt, Materie am Anfang und die Welt sei aus einer materiellen Grundsubstanz entstanden, sondern eben durch die später kamen und mehr nach dem Sein, nach dem Menschsein fragten, wie ist der Mensch, was ist der Mensch, wie steht der Mensch zur Wirklichkeit, wie weit kann der Mensch die Wirklichkeit, in der er lebt, erkennen. Und alle Richtungen der griechischen und abendländischen Philosophie haben hier ihre Wurzeln und ihre Vorgänger. Nun, etwas ist auffällig in dieser Zeit, wo man in Athen beginnt, eben so nachzudenken, dass immer mehr Skepsis sich durchsetzt. Also man wird skeptisch. Das ist übrigens ein schönes griechisches Wort. Skepsis, das kommt von Schauen. Und das heißt, Skepsis, man schluckt die Sache einfach nicht, sondern man tritt zuerst einfach ein paar Schritte zurück und sagt, jetzt schauen wir das mal an. Verhält sich das denn so? Und beginnt alles auf sich selbst in Frage zu stellen. Und da begann schon das, was wir heute nennen den Agnostizismus. Dass man dahin kam und sagte, es ist nichts gewiss, niemand kann Gewissheit haben, es gibt keine Gewissheit in irgendeiner Erkenntnis des Menschen. Die Skepsis. Und das kennen wir ja bis heute. Das kennen wir in Gesprächen, wir reden mit Menschen über den Herrn und was bekommen wir für Antworten?
Eben,
ja, niemand kann es wissen. Niemand kann es wissen. Und was behauptest du da so groß? Es gibt keine Gewissheiten. Das ist sehr bequem. Ich nenne es eben bequem faul. Es ist denkfaul. Man nimmt die Mühe nicht auf sich, die Sachen gründlich durchzudenken und zu fragen, ist denn das wahr, was die Bibel sagt? Untersuchen, fragen. Gibt es absolute Wahrheiten, Tatsachen, die stehen, die man nicht in Frage stellen kann nach unserer Erkenntnis? Gibt es Dinge, wo wir sagen können, wir erkennen das Ding, wie es ist? Es braucht etwas mehr Anstrengung. Und dann gibt es einen zweiten Grund, nicht nur die Faulheit. Also eben, wenn man mit Menschen über die Bibel redet, niemand kann es wissen, was ist der Beweggrund? bei den meisten, dass sie das sagen? Ja, man will die Wahrheit nicht annehmen, weil man ahnt und weiß als Mensch, da ist ein Gott, ein lebendiger Gott, und man will sich ihm nicht stellen, seiner Wahrheit. Also die Skepsis. Da gab es einen Bekannten, und man nannte diese Skeptiker Sophisten. Und heute noch, wenn man von jemandem sagt, er sei ein Sophist, dann heißt es, er redet einfach groß daher, stellt alles in Frage, aber hat eigentlich auch nichts wirklich zu sagen, was weiterhilft. Das ist ein Sophist. Und wenn man sagt, ja, das ist ein Sophismus, das ist, wenn jemand so einen Spruch von sich hergibt, unbegründet, nicht erklärt, einfach eine Behauptung. Ja, und so gab es diesen Sophisten Gorgias. Und dieser Gorgias, er behauptete, dass erstens überhaupt nichts existiert. Also ich zitiere jetzt wieder aus Hans-Joachim Störig. Er behauptete, dass erstens überhaupt nichts existiert. Zweitens, wenn doch etwas existieren sollte, es jedenfalls unerkennbar wäre. Und drittens, selbst wenn etwas erkannt werden könnte, solche Erkenntnis nicht mitteilbar wäre. Weiter kann Skepsis kaum getrieben werden. Gut, und gegen diese Sorte Skepsis hat Sokrates sich gewehrt. Und soweit war er ein vernünftiger Mann. Also er sagte, wenn man das glaubt, dann hört ja alles Denken auf. Dann hört auch alle Kommunikation auf. Untereinander. Es muss doch Wahrheiten geben, die für uns gelten und die für alle gelten. Sonst gibt es kein menschliches Verstehen voneinander, kein menschliches Zusammenleben. Das muss es geben. Und so hat er sehr gesund gedacht, dieser Sokrates. Soweit er dachte, sehr gesund. Geboren 470 vor Christus in Athen. Sein Vater war Steinmetz, seine Mutter Hebamme. Ja, ist das wichtig? Ich werde jetzt gleich erfahren, warum das eine Rolle spielt in seinem Leben, dass seine Mutter Hebamme war. Er wurde als 70-Jähriger wegen Gottlosigkeit von den Athenern, von der athenischen Ratsversammlung. Athen war ja eine Demokratie, allerdings nur die freien Bürger Athens durften dort mitreden. Nur die Männer und nur die freien Bürger Athens, die Fremden nicht und die Sklaven nicht. Also da saß einfach die Elite, die saßen da und diskutierten. Und sie ärgerten sich einfach an diesem Sokrates. Der stellte allen Leuten so ekelhafte Fragen. Also sie empfanden sie als eklig. Auf dem Markt, auf der Agora, wo alles Volk sich trifft, sprach einen Mann an und sagte, was ist Treue? Und dann gab der Regen eine Antwort. Und dann hat Sokrates eine Gegenfrage gestellt. Und dann merkte der, er hat gar nie richtig darüber nachgedacht. Und dann hat Sokrates so lange durch Fragen und Antworten den Mann dahin gebracht, dass ihm langsam dämmerte, was das eigentlich ist, dass wir Treue nennen. Oder Tapferkeit nennen. Oder Liebe nennen. Also wir merken, er hat selber das gemacht, diese Ausdrücke, die wir verwenden, in einem klaren Begriff zu fassen. Das ist ein schönes Wort, Begriff, oder? Etwas begreifen. Also das so begreifen, dass du es verstehst, im Verstand festhalten kannst. Und eben diesen Prozess des Fragens, wo dann Leute dazu brachte, dass sie mit einem plötzlich, aha, das ist wie eine schwangere Frau und die Hebamme muss der schwangeren Frau helfen, dass das Kind herauskommt. Und so nannte er selber, und später hat man sie auch so genannt, dieses Verfahren des im Dialogs die Wahrheit hervorholen, Maieutik. Maia, das war die bei den Griechen so eine Schutzgöttin der Geburt. Und so nannte man eine Hebamme, das war eine Frau, die verstand sich auf die Maieutike, Techne, also auf die Hebammenkunst. Und seine Mutter war Hebamme und so hat er gesagt, ich mache ja das Gleiche wie sie. Ich helfe den Leuten, die mit Gedanken schwanger gehen, aber nicht wissen, was das daraus wird, dass es reift und nachher hervorkommt. Hebammenkunst. Und einer der, und er wurde eben der Gottlosigkeit angeklagt, weil die Athener, die fanden das lästig. Sie wurden ja immer von ihm, auch die Herren da in Athen, durch seine Fragen, wurde ihnen bewusst, wie unwissend sie sind. Und sie wollten das einfach nicht mehr haben. In der Gottlosigkeit angeklagt. Platon war dabei, als er nicht nur verurteilt wurde, sondern dann auch ins Gefängnis gebracht wurde. Und dann wurde zum Tod verurteilt. Weiß jemand durch welches Mittel? Bitte? Der Giftbecher, der Schierlingsbecher. Schierling, eine giftige Pflanze. Und er trank diesen Schierlingsbecher in Anwesenheit seiner Schüler. Und Platon war dabei. Platon war ein gelehriger Schüler des Sokrates. Und seine Freunde, die haben ihm vorher schon gesagt, dass er im Gefängnis war, weißt du, wir können dafür sorgen, dass du freikommst. Du kannst fliehen. Bestechlich sind die meisten. Und er sagte, nein, mache ich nicht. Er hatte ethische, solche festen Vorstellungen, Überzeugungen, und von denen hat er eben auch gesprochen. Was ist Treue? Was ist Tapferkeit? Und so hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann hat er auch, er war der Überzeugung, dass eigentlich am Menschen ist nicht sein Leib, sondern sein Inneres. Ist wichtiger als das Äußere. Er glaubte an die Unsterblichkeit der Seele. Es gibt einen ganzen platonischen, also von Plato geschriebenen Dialog, und der handelt eben in der Todeszelle des Sokrates. Sokrates sitzt da, seine Schüler sind da. Und dann geht es eben in Fragen und Antworten darum zu zeigen, dass die Seele unsterblich ist. Und so hat er in aller Ruhe hat gesagt, nein, ich fliehe nicht. Ich nehme das an, denn meine Seele wird ewig weiterleben. Und so hat er den Schierlingsbecher getrunken. Und dann sagt er noch als letzten Satz, ich weiß ihn jetzt nicht ganz auswendig, ich kann mich einfach erinnern aus der Zeit, wo ich an der Uni Zürich Griechisch studierte. Denkt daran, opfert dem Asklepios einen Hahn. Seltsamer Schluss. Asklepios, der Gott der Heilkunst. Und wenn man im Tempel des Asklepios, das war der Glaube der Griechen, wenn man dort schläft, wird man gesund. Und wenn man gesund geworden ist, dann opfert man dem Asklepios zum Dank einen Hahn. Und damit wollte er sagen, mein Sterben ist ein Genesen. Ist doch bewundernswürdig. Aber wir müssen ja leider annehmen, er kannte Christus nicht. Aber er hat ja dem Denken wieder Zucht gegeben, also dieser Skeptizismus, diese Faulheit des Denkens. Dem Denken also Zucht gegeben, dieser Skeptizismus führt nirgends hin. Ihr müsst lernen, gründlich und sorgfältig zu denken, zu überlegen. Und dann kommt man tatsächlich doch weiter in seinem Menschsein. Was ist würdiges, rechtes Menschsein? Das war also Sokrates. Also er war davon überzeugt, dass es objektive Wahrheit gibt. Und dass diese Wahrheit eben nicht subjektiv ist, also für jeden so, wie er sie versteht, sondern dass sie objektiv gegeben ist und für alle gleich. Und davon sollten wir uns nie distanzieren, von dieser Überzeugung. Die Wahrheit ist für alle gleich. Und natürlich diese Wahrheiten, die wir nur durch Offenbarung wissen können, die Wahrheit über Gott, über seinen Willen, über sein Heil, über sein Handeln in Christus, die Wahrheit über Sünde. Diese Wahrheit ist für alle gleich. Das ist nicht meine Meinung. Und du hast eine andere und die stimmt auch. So wie man in der Postmoderne bald genötigt wird, zu denken und zu reden. Aber wir wollen dem nicht folgen, sondern daran festhalten, dass es so etwas gibt wie die Treue, die Tapferkeit, die Gerechtigkeit, das Gute. Im Gegensatz zum Bösen, zum Ungerechten, zur Treulosigkeit, dem wollen wir festhalten. Er war eben der Überzeugung, dass wir auch mit unseren Sinnen die Welt so wahrnehmen, wie sie ist. Und wir werden dann sehen, wie Kant genau das in Frage stellte. Kant sagt, ja, es ist wahr, alles Denken beginnt mit der sinnlichen Wahrnehmung und nachher mit unserem Denkvermögen, das uns a priori von vornherein gegeben ist. Es ist einfach da. Da erfassen wir und gestalten das, was wir wahrnehmen. Also wir gestalten mit unserem Denken die Welt, in der wir leben. Aber wir können nur die Erscheinung der Dinge wahrnehmen. Das Ding an sich können wir nie wahrnehmen. Also er sagt immer, alle Erkenntnis ist, wir kommen nie an das Ding an sich heran. Und das ist wieder ein Rückschritt, ein Schritt wieder Richtung Skeptizismus. Aber Sokrates war der Überzeugung, wir nehmen, was wir wahrnehmen von der Welt, es ist so, wie wir es wahrnehmen. Ob wir es verstehen oder nicht, ist eine andere Frage, aber es ist wirklich so. Wir sehen also das Ding an sich. Nun, Platon war der gelehrigste, begabteste Schüler des Sokrates, geboren 427, in einer der führenden Familien Athens, gestorben 348, auch in Athen. Schon als 20-Jähriger lernt er Sokrates kennen. Und Sokrates merkt, ein begabter junger Mann, und er konnte Platon gewinnen für das Leben des philosophischen Denkens. Und so konnte Platon 8 Jahre lang von Sokrates lernen. Bis er eben im Jahr 399, also Sokrates im Jahr 399 vor Christus wegen Asebie, so steht das meistens so in den Lehrbüchern, es wird wohl vorausgesetzt, dass alle, die das lesen, Griechisch können, also die Bücher über die verschiedenen Philosophen lesen, er wurde wegen Asebie hingerichtet, das ist Asebeia, also Gottlosigkeit. Platon eröffnete dann nach dem Tod des Sokrates im Jahr 387 eine eigene Philosophenschule. Und diese Philosophenschule fand statt, er war ja kam aus wohlhabender Familie, in einem Haien. Und dieser Haien, der war benannt nach einem attischen Heroen. Heroen, das sind so Helden, so halb göttlich, halb menschliche Helden. Und dieser attische Heroe, der hieß Akademos. Und darum nannten nachher seine Schüler, und später blieb dieser Name die Schule des Platon Akademie. Und das ist bis heute der Name geblieben für dort, wo die Leute sitzen und angeblich viel denken. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Ob da viel gedacht wird. Und wenn gedacht wird, nicht sehr gründlich. Und vor allem auch nicht sehr gescheit. Aber daher kommt der Name Akademie, von diesem Ort Akademos. Und als dankbarer Schüler hat Platon seinen Lehrer Sokrates unsterblich gemacht. Das, was man am häufigsten liest und was wer Platon liest, kennt in erster Linie die Dialoge. Also Platon hat alle seine philosophischen Themen, hat er alle gekleidet in Dialoge, und zwar Dialoge, die Sokrates führt. Nicht Platon. Also er ist ganz zurückgetreten hinter seinem Lehrmeister. Und hat immer in diesen Dialogen Sokrates reden lassen. Aber sind die von Sokrates einmal empfangenen, aber von Platon weitergeführten Gedanken. Es ist wirklich erstaunlich. Dieser Platon tritt ganz zurück hinter seinem Lehrmeister, der Altphilologe Walter Kranz, zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine Größe unter den Gräzisten, Altphilologen, schreibt in seiner Geschichte der griechischen Philosophie, das ist einzigartig in der Literaturgeschichte der Welt, dass jemand das macht. Und so war es das Suchen seines Lehrmeisters. Also sein Lehrmeister hatte ja gesucht, das Schöne selbst. Also das Schöne durch das alles, was in dieser Welt dieser Schön erscheint. Also es gibt eine Grundidee des Schönen. Und diesen Gedanken hat Platon dann weitergedacht. Und von dieser Schöne, die Grundidee des Schönen, die Grundidee des Wahren, die Grundidee des Treuen, die Grundidee der Liebe. All diese Grundideen, die müssen doch von einer ursprünglichen Idee ausgehen. Das ist die Idee, von der alle anderen Ideen kommen. Also der Grund, der Ursprung von allem, was ist. Diese Idee ist eine Idee. Er nennt diese Idee auch das Gute, das vollkommen Gute. Er nennt sie auch Gott, aber er meint nicht den lebendigen Gott. Sondern es ist für ihn ein gedachtes Prinzip. Aber soweit es gedacht ist, er kommt an die Wahrheit recht nah heran, muss man sagen. Aber er kennt nicht den lebendigen Gott. Einfach das Gute statt den Guten. Und darum spricht man von der platonischen Ideenlehre. Alles geht von dieser Grundidee aus. Nun, um das vielleicht etwas greifbarer zu machen, also für Platon ist eben die Idee einer Sache vor der Sache selbst. Also du siehst hier einen Tisch. Aber bevor der Tisch da war, gab es Tischheit. Die Idee der Tischheit. Und die Idee der Tischheit verwirklicht sich in diesem einzelnen Tisch. Und auch hier der Hund ist nur Ausdruck der Grundidee Hundheit. Versteht ihr? Also die Idee ist zuerst und nachher das Sichtbare. Das ist ja auch nicht ganz falsch gedacht. Alles geht von, in der Schöpfung geht alles aus, zuerst von Gottes Willen, Gottes Gedanken, das in dieser Schöpfung zu verwirklichen. Nur der große Unterschied, was ist dann der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass Platon sagte, nur die Idee ist, hat wirkliches Sein und die Einzelerscheinung der Idee ist nicht das Eigentliche. Aber die Bibel sagt, dass auch das, was Gott schuf, dass es wirklich auch eigentlich ist. Eigenes, wirkliches Existieren und Sein. Also für die Bibel, für den Bibelgläubigen ist die Welt, in der wir leben, die ist da. Ist nicht lediglich wie ein Schatten von einem Wirklichen. Und so hat eben Platon gedacht. Und vielleicht ist euch schon begegnet der Begriff Platons Höhlengleichnis. Ja, eben. Ganz kurz gesagt, also wir gehen jetzt nicht näher darauf ein. Höhlengleichnis heißt, die Menschen sitzen in einer Höhle und hinter ihnen ist ein Feuer, das brennt. Und dann ist hier vorne so eine Mauer, sie sehen nicht weiter. Aber hinter der Mauer werden Gegenstände vorbeigetragen. Wirkliche, also Gegenstände, und die werfen einen Schatten an die Wand. Und eben, das ist ein Gleichnis darauf, wie wir die Welt erfahren. Wir sehen die Dinge an sich, aber die sind nicht die Dinge, die da sind, aber die sind nicht das Wirkliche. Sondern das Wirkliche ist die Idee. Und so muss man aus der Höhle heraus und nachher die Idee sehen, all dieser Dinge. Und die Bibel sagt, ja, alles geht von Gottes Willen, Gottes Denken, Gottes Ratschlüssen aus, aber die Dinge, die er dann wirkt und dann erschaffen hat, die sind wirklich. Nicht etwas Schattenhaftes, etwas Wirkliches. Nun, das ist ein beständiger Disput gewesen, was zuerst da sei, das Denken oder die Wahrnehmung. Was war zuerst da, das Denken oder die Wahrnehmung? Für Platon war klar, es war das Denken ist zuerst. Sonst können wir auch die Wahrnehmung nie richtig verstehen. Und dann, die kamen im 17. Jahrhundert, die englischen Sensualisten. Also die sagten, alles beginnt mit der Sinneswahrnehmung. Sinneswahrnehmung ist zuerst. Und es gibt keine Erkenntnis, es gibt im Gehirn, im Denken gibt es nichts, was nicht zuerst in der sinnlichen Wahrnehmung da war. So haben sie das gesagt. Also ein beständiger Disput, was zuerst da war. Und Kant hat dann einen Kompromiss gesucht. Ja, die Erkenntnis beginnt mit der Wahrnehmung, aber die Wahrnehmung müssen wir mit dem Denken, das vorher da war, eben doch vorher das Denken, müssen wir das Wahrgenommene ordnen. Ja, gut. Also das ist ein Grunddisput in all diesen Jahrhunderten, Jahrtausenden des menschlichen Denkens. Und eben, wie gesagt, Platon hatte großen Einfluss auf Augustin. Und das zeigt sich schon sehr früh bei Augustin, in seinen frühen Dialogen schon. Dort in De Vera Religione, diese Schrift, verfasst er wenige Jahre nach seiner Bekehrung. De Vera Religione, von der wahren Religion. Und dort schreibt er, dass man nicht von der Außenwelt her, nicht durch sinnliche Erfahrung die Wahrheit finde, sondern wo? In der Seele und im Denken. Es stimmt soweit, wir finden die Wahrheit nicht in der sinnlichen Wahrnehmung, aber auch nicht in der Seele und im Denken. Wo finden wir denn die Wahrheit? Außerhalb von uns. Auch außerhalb von uns. Wie die von uns wahrgenommene Welt. Nämlich in der Offenbarung Gottes. Und so schreibt er eben in De Vera Religione, noli foras ire. Non andar fuori, für die Italienisch können, foras, hinaus. Geh nicht hinaus aus dir. In interiore hominis habitat veritas. Im Innern des Menschen wohnt die Wahrheit. Das ist grundverkehrt. Augustin, bitte. Also ich mache das bewusst, dass ihr merkt, Augustin ist nicht Wort Gottes. Und er wird in gewissen reformierten Kreisen so zitiert, als ob das verbindliche Wahrheit sei. Augustin hat es gesagt. Hat manches gesagt, das gar nicht stimmt. Ich gebe euch noch ein Beispiel dafür, wie Augustin argumentiert. Psalm 2. Vers 7. Psalm 2, Vers 7. Es findet sich hier ein Dialog zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Der Sohn spricht und sagt: Vom Beschluss will ich erzählen. Jahwe hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und jetzt geht er eben aus von der Idee, das ist ewig. Gott Vater, Gott Sohn ist ewig, also ist diese Zeugung ewig. Hä? Was steht da? Wann geschah die Zeugung? Und was ist heute? Zeitpunkt! Das ist nicht ewig. Natürlich war er ewig Gottes Sohn, aber gezeugt wurde er wann? In welchem Zeitpunkt? Alles? Ja, richtig. Vorher schon. 9 Monate vor Weihnachten. Ja, als der Engel Gabriel von Gott gesandt zu ihr kam, der Heilige Geist wird über dich kommen und... Und darum wird das Kind, das geboren werden wird, das heilige Kind, Sohn Gottes heißen. Das war die Zeugung. Das geschah in Zeit und Raum, in der Geschichte dieser Welt. Heute. Und wenn man sagt, heute ist ewig, ja, also, dann hört ja alles auf. Dann kann ewig auch heute sein. Dann kann auch die ewige Verdammnis auch nur ein Zeitpunkt sein. Wenn ein Zeitpunkt ewig sein kann, kann ewig auch ein Zeitpunkt sein. Also wir merken, alles saubere biblische Denken und Urteilen fließt, dann wird alles möglich. Und das sollte man bei Augustin immer bedenken, dass dieses Denken hat das nie aufgegeben, auch als Christ nicht.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.